Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast Robert Stipani. Robert hat nicht nur eine schwere Krebsdiagnose in jungen Jahren überstanden, sondern sich danach einem echten Abenteuer gestellt. Der Triple Crown der Fernwanderwege in den USA. Über 12.000 Kilometer auf dem Pacific Crest Trail, Continental Divide Trail und Appalachian Trail. Wir sprechen über seine bewegende Geschichte, Momente mit Todesangst, die Kraft der mentalen Stärke und was es bedeutet, nach einer Krise neue Wege zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, schnür den Gedanken schon mal die Wanderschuhe und kommt mit uns auf eine Reise voller Inspiration. Ganz viel Spaß beim Zuhören und damit rein ins Gespräch mit Robert Stipani.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus Robert, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Ja, servus Jan, ich danke dir für die Einladung und freue mich riesig, dass ich hier sein kann. Ja.
Sehr, sehr gerne. Robert, wir starten unsere Interviewfolgen immer mit einer kleinen Schnellfragerunde, damit unsere Hörenden mal so einen ersten Einblick einfach zu dir als Person bekommen. Bist du ready dafür?
Ich denke schon, ja, ich bin bereit.
Die erste Frage ist vielleicht ein bisschen komplexer, als es sich beim ersten Mal hören anhört. Und zwar ist die Frage, wer ist Robert Stipani, aber in einem Satz? Der kann auch relativ lang sein, also du kannst ihn auch schachteln, wie du magst.
Okay, ich probiere es. Also Robert Stipani ist ein Abenteurer, der immer noch Lösungen gesucht hat und ja, nach dem Leben, was halt nicht vorgetaktet ist. Also immer ein bisschen so out of the box. Und ich habe halt immer geschaut, dass ich möglichst vom Hauptweg ein bisschen abkomme, weil ich auch mal gelesen habe, dass man den etablierten Pfad ein bisschen verlassen muss, wenn man tolle Erlebnisse haben will. Ja, und daran habe ich mich immer gehalten und genau, also Robert ist ein Abenteurer, Punkt.
Perfekt, den nehmen wir genauso mit. Wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
Ja, also auch da habe ich schon ein bisschen eine Reise hinter mir. Ich bin ja in Niederbayern aufgewachsen, in der Nähe der Drei-Flüsse-Stadt Passau. Bin dann für eine Ausbildung Richtung Norden, habe da jahrelang in Hannover gelebt, in der Nähe von Hannover. Dann habe ich ein bisschen mit Hamburg geliebäugelt, dem Tor zur Welt. Und bin dann eben noch 9 Jahre nach Hamburg. Genau, und aktuell lebe ich jetzt in Konstanz am Bodensee. Da will ich ja gerne bleiben, einfach aufgrund der Nähe zu den Bergen und zum See.
Genau. Ja, macht Sinn. Lieber allein oder in der Gruppe wandern?
Oh, 50-50. Also in kritischen Situationen gerne in der Gruppe, aber ansonsten schon auch gerne allein, dass ich da die nötige Ruhe auch für mich habe. Ja.
Mhm. Auf die ein oder andere vielleicht kritische Situation kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal zu sprechen.
Oh ja.
Dein Lieblingssnack auf dem Trail?
Also auf dem Trail direkt, das waren diese ekelhaften Ramen-Nudeln, die wir auch nach einer gewissen Zeit mal wieder rausgehängt sind. Aber ich sag mal so, die meiste Freude beim Essen waren immer Ortschaften, da wo es dann Kalorien ohne Ende gab. Also Pizza ohne Ende, dann ungesundes Essen, Zucker, Schokolade, das war mein, ja, Ortschaften, das war immer das Highlight, ja.
Glaube ich. Ich glaube, das können alle nachvollziehen, die irgendeinen Ausdauersport machen oder lange unterwegs sind. Welches Geräusch in der Natur bewegt dich am meisten?
Also wenn ich gehe, wenn ich laufe, diese durch verschiedenen Untergrund, sei es mal Moos, sei es mal irgendwie Sand, irgendwelche Abschnitte, wo viel Holz liegt, also meine eigenen Fußtritte, ja, das fand ich immer sehr spannend und interessant, ja.
Mhm. Ja, spannende Antwort. Lieber Regen oder lieber extreme Hitze?
Ja, also wenn ich nur zwischen den beiden auswählen darf, dann bitte extreme Hitze, ja.
Mhm. Wenn du nur noch einen deiner 3 Fernwanderwege noch einmal gehen dürftest, welchen würdest du auswählen?
Da ich ja das jetzt vergleichen kann, definitiv der Pacific Crest Trail.
Ja. Okay. Ja, auch das, da müssen wir später unbedingt nochmal drauf zu sprechen kommen.
Gerne, gerne.
Lieber in einem Bergsee oder Fluss baden oder lieber dann einmal im Fitnessstudio richtig duschen?
Dann lieber Bergsee, Fluss, ja.
Und die letzte der Schnellfragerunde auf einer Happiness-Skala von 1 bis 10. Also 10 ist so absolutes Maximum und 1 ist wirklich eher absolutes Lowlight. Wo würdest du dich gerade einordnen?
Also ich bin schon ziemlich neu an der 8. Ich denke, dass da noch was möglich ist nach oben, aber ich bin schon sehr neu an der 8, ja.
Ja, sehr schön. Das klingt doch gut. Und das war's auch schon mit der Schnellfragerunde. Ab jetzt können wir uns für die Antworten auch wieder länger Zeit lassen. Und Robert, ich würde mit dir ganz gerne einsteigen, direkt mit deinen Fernwanderungen, die du gemacht hast. Wir haben es im Intro ja schon gehört, du hast mittlerweile die Triple Crown erreicht.
Exakt, ja.
Magst du einmal für alle die erklären, die da vielleicht nicht so tief drin sind in dem Thema, was ist diese Triple Crown?
Ja, der Triple Crown Hike, der umfasst halt die drei längsten Ultra Trails oder Fernwanderwege in Amerika. Das ist zum einen der Pacific Crest Trail mit 4.265 Kilometer. Dann haben wir noch den Appalachian Trail an der Ostküste mit knapp 3.500 Kilometer. Und dann noch der letzte und längste im Bunde, der Continental Divide Trail mit knapp 5.000 Kilometer. Und der geht halt ungefähr in der Mitte durch Amerika, also Süd nach Nord, genau. Ja.
Okay, und du bist alle drei mittlerweile abgewandert.
Ja, ich kann heute sagen, ich habe alle drei geschafft, zum Glück. Und ja, da bin ich auch echt happy und dankbar.
Ja, ja, und auch hoffe ich zu Recht stolz drauf. Wie war da so der zeitliche Horizont? Wann hast du deinen ersten gemacht und wann kamen die anderen und vor allem auch in welcher Reihenfolge? Also du hast, glaube ich, mit dem Pacific Crest Trail angefangen, oder?
Genau, exakt. Das war 2019. Ich habe mit dem Pacific Crest Trail angefangen. Das war auch alles Zufall. Also hätte mir jemand mit 15 gesagt, dass ich mal ein Fernwanderer werde, dann hätte ich vermutlich gesagt, trink weniger oder so. Das war alles Zufall. Ich habe einen Film gesehen, das war Wild, der große Trip. Der spielt ja auf dem Pacific Crest Trail und der hat mich irgendwie gepackt. Und dann habe ich eben 2019, halbes Jahr, 9 Monate im Vorfeld habe ich geplant, organisiert. Genau, und das war dann der erste Trail, der Pacific Crest Trail. Und dann folgte eben 2023 der Appalachian Trail an der Ostküste. Und der Punkt war halt, ich wusste ja dann mit dem Pacific Crest Trail, ich habe das ja immer so im Hinterkopf mitbekommen, Triple, Triple, Triple. Ich habe das ja in den Foren gelesen und dann auch im Internet. Ja, und dann habe ich mich da halt auch erkundigt. Und da habe ich dann erst durch den ersten natürlich gewusst, hey, da ist ein Triple möglich und haben auch noch nicht so viele geschafft. Und dann habe ich mir das in den Kopf gesetzt. Genau, und dieses Jahr jetzt habe ich mit dem Continental Divide Trail, den dritten im Bunde, eben das Triple geschafft und ja, 5000 Kilometer knapp. Ja, war schon ganz ordentlich.
Ja, glaube ich. Jetzt sind es ja in Summe dann, wenn man alle drei Trails zusammennimmt, irgendwie über 12.000 Kilometer. Wie viele Höhenmeter sind das? Weißt du das auch?
Ah, das kann ich jetzt so aus dem FF nicht sagen. Ich habe das mal tatsächlich nachgelesen von den drei verschiedenen Trails.
Aber es sind ja schon einige auf jeden Fall.
Ne? Also der erste, glaube ich, war bei über 130.000
oh, wow,
im Total.
Okay.
Also die bewegen sich alle zwischen 120.000 und 150.000, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Okay,
krass. Muss ich aber nochmal nachlesen, ja.
Kannst du im Schnitt sagen, jetzt über alle drei, wie viel du grob so am Tag gegangen bist, kilometermäßig?
Genau, also ich habe mir natürlich immer ein Ziel gesetzt, weil ich wollte den Trail ja auch schaffen und da kann ich ja nicht einfach jetzt morgens losstarten mit 5 Kilometern und mal schauen, wie es wird. Also ich habe mir immer als Ziel gesetzt 35 Kilometer, das war so meine ja, mittlere Linie. Und natürlich gab es Abschnitte, zum Beispiel Colorado oder jetzt in Kalifornien, höhere Lagen, da konnte ich natürlich aufgrund vom Schnee nur 10, 15 Kilometer schaffen. Mhm. Aber es gab auch Abschnitte, zum Beispiel beim Yellowstone, und der war ja flach, also da konnte ich 40, 45. Aber so der Richtwert für mich war immer im Schnitt 35, da wusste ich, das muss ich schaffen, damit ich zeitlich da durchkomme.
Ja. Mhm. Jetzt gibt es ja in dieser Fernwanderbubble, glaube ich, auch so einen Fachbegriff mit Zero Days, oder?
Oh ja.
Also übersetzt sozusagen Tage, an denen man halt keine Kilometer schafft, weil man einfach einen Pausentag macht.
Exakt.
Da gibt es ja verschiedene Strategien, oder? Es gibt Leute, die sagen, ich brauche das einfach mal und dann kann ich danach wieder mehr durchziehen. Und dann gibt es aber Leute, die halt sagen, nee, ich laufe eher stoisch quasi jeden Tag meine Kilometeranzahl, aber dafür dann halt mal weniger. Welche Strategie bist du gefahren?
Ganz ehrlich, ich habe das immer vor Ort entschieden. Ich habe mir im Vorfeld gar nicht irgendwie jetzt eine Liste gemacht, wann ich Zero Days einlege, sondern ich habe das vor Ort immer entschieden, je nachdem, wie die körperliche Verfassung war.
Mhm.
Also ich habe natürlich, weil wenn ich es hochrechne, wie viele Zero Days habe ich jetzt gehabt beim letzten, vielleicht 8 oder 10.
Ja, okay, krass. Ja. Das ist also wirklich super wenig.
Ja, absolut. Ich muss aber auch hinzufügen, also die wenigsten kommen ja wirklich im Ziel an. Und ich habe halt gelernt, wenn ich mal ein Zero gemacht habe, also der Mensch wird ja sehr schnell bequem. Und generell sind wir ja alle so, wir wollen es ja gerne bequem, gemütlich. Und ich habe auch viele Wanderer getroffen, also die werden erst mal 1, 2 Zeros gemacht haben. Also die fingen dann auch langsam an, ja, also eigentlich können wir jetzt auch gleich mal noch irgendwie hier so einen Städtetrip oder was. Also ich habe mich da immer ein bisschen davor geschützt, weil ich wusste, das ist ja auch eine extreme Anstrengung und Prozedur. Und wenn ich da jetzt zu komfortabel werde bei irgendeinem Punkt, dann ist die Gefahr groß, dass ich das ein bisschen schleifen lasse und dass ich zum einen zeitlich das Ganze nicht schaffe. Oder im schlimmsten Fall sogar wirklich an einem gewissen Punkt sagt, okay, das ist mir jetzt zu hart, ich höre jetzt auf.
Mm.
Genau. Und deswegen habe ich immer geschaut, also Zeros so wenig wie möglich und auch wirklich nur, wenn es der Körper wirklich gebraucht hat.
Mhm. Ja. Aber da hast du, wenn ich es jetzt gerade so einigermaßen grob richtig überschlagen habe, so immer um die 4 bis 5 Monate gebraucht, oder, für die Trails?
Also ich kann es konkret machen, der erste Trail, der PCT, das waren 139 Tage.
Mhm.
Dann der Appalachian Trail, das waren 124 Tage. Und jetzt beim letzten, beim Continental Divide Trail, das waren 143 Tage.
Mhm.
Bin aber auch schon angesprochen worden, wie geht denn das? Also nur 4 Tage länger, obwohl der ja 800 Kilometer mehr hat. Also, zu meiner Verteidigung. Man muss zum einen sagen, ich hatte beim letzten Trail jetzt einfach schon die Erfahrung. Die hatte ich beim ersten nicht. Ich wusste ganz genau vom Gewicht, wie ich es packen muss, wie schnell ich laufen muss. Dann war aufgrund der Feuerproblematik auch einige Strecken waren gesperrt. Also die konnte man dann auch nicht laufen. Da musste man dann eben die kürzere Variante wählen. Und zum Beispiel jetzt in New Mexico am Gila River, da habe ich natürlich die Short-Version genommen, weil ich da schon Panik hatte, dass ich das zeitlich alles nicht schaffe. Mhm. Also all in one, alles zusammen, hat dann eben dazu geführt, dass ich das in 143 Tagen geschafft habe, ja.
Aber dann warst du ja generell eigentlich relativ flott sogar unterwegs. Also es gibt eh nur ein paar hundert Menschen, die diese Triple Crown Hikes alle gemacht haben, oder? Also es sind noch weit unter 1000, richtig?
Also aktueller Stand müsste, glaube ich, 750 sein, plus minus, ja.
Okay, also es sind ja wirklich echt nicht viele Menschen und ich glaube, oder es ist jetzt eine steile These, ich habe es nicht nachrecherchiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass du da wahrscheinlich schon im oberen Drittel bist, was den Speed angeht, oder?
Also gehe ich jetzt auch von aus, weil ich ja das auch auf Facebook immer zum Beispiel jetzt verfolgt habe, wo die anderen so sind. Also die meisten, beziehungsweise die wenigsten haben ja dann wirklich in der Gruppe am Ende gepostet, hey, ich habe es geschafft. Das heißt, es gibt ja auch Zahlen, ich glaube beim ersten Trail war die Abschlussquote bei 30%, beim zweiten Trail irgendwie bei 15%, wenn ich mich nicht täusche, und beim dritten Trail, den machen ja sowieso nur jedes Jahr 300, 350 und die wenigsten kommen halt wirklich an. Also ich muss halt hinzufügen, was mich immer gepusht hat, war die Angst. Es war einfach die Angst. Ich hatte schon, bei Colorado wusste ich schon 4000 Meter, das würde wieder richtig lustig mit dem Schnee. Also ich habe immer echt mich selber gepusht. Ich habe zugesehen, dass ich da möglichst zügig durch bin und vor allem, dass ich eben nicht zu spät im Norden ankomme wegen Schnee. Also da drückt ja dann schon die Schneefront von Kanada rein nach Montana und da habe ich echt immer zugesehen. Ich wusste, okay, Oktober wird kritisch. Das heißt, ich muss ein bisschen früher fertig werden und ja, das hat mich halt auch immer irgendwo gepusht. Also natürlich dieses, okay, wie schaut der nächste Tag aus? Das wollte ich immer wissen. Ich wollte auch wissen, wie schaut der nächste Nationalpark aus? Das war für mich so ein Punkt, ich hätte nie aufhören können oder stoppen können, weil ich immer wissen wollte, okay, wie geht's weiter? Wie schaut's aus? Wie ist der nächste Nationalpark? Und. Und das andere natürlich die Angst, genau. Mhm. Das waren die zwei Zutaten.
Ja, okay, macht Sinn. Weil du gerade die Abschlussquoten genannt hast, die ja schon verschwindend gering sind. Weißt du, was da die Hauptgründe sind? Also ist es dann auch wirklich so, dass Leute sagen, okay, nee, mir ist es einfach zu anstrengend oder Verletzungen oder scheiden die irgendwo aus, weil sie sagen, hier ist so schön, ich will hier einfach länger bleiben und quasi scheiß auf den Rest vom Trail.
Also ich habe zwar nicht Psychologie studiert, Jan, aber was mir natürlich in den Gesprächen immer aufgefallen ist, also die wenigsten hatten wirklich die mentale Stärke, das bis zum Ende durchzustehen oder zu schaffen. Ja, das ist hauptsächlich, natürlich ist eine körperliche Belastung und Challenge, aber so ein Trail ist absolut eine mentale Challenge. Und da musst du mental bereit sein. Und ich habe immer, bevor ich losgeflogen bin, ich habe mir immer gesagt, wenn ich in das Flugzeug steige, dann bringe ich das zu Ende. Und auch wenn die mich Jahre danach irgendwie aus der Naturwildnis rausholen müssen, also hier Skelett oder was weiß ich, das war mir wurscht. Ich habe gesagt, wenn ich das mache, dann bringe ich es zu Ende. Okay. Und ich glaube, das ist auch die richtige Einstellung, um so einen Trail zu schaffen. Weil ansonsten, wie gesagt, die ersten 1000 Kilometer für mich, ja, die sind schön, lustig, toll, alles spannend, aufregend. Aber ab einem gewissen Punkt wird das ja nur noch ein Knochenjob. Und es ist ja nur noch eine Prozedur und du hängst dich von einem Tag zum nächsten. Und da ist eben die Einstellung wichtig. Und die war bei mir bei allen drei Trails von Anfang an eben, dass ich gesagt habe, wenn ich ins Flugzeug steige, dann bringe ich das zu Ende, egal was kommt. Ja. Mhm.
Weil du es jetzt gerade angesprochen hast, lass uns doch gleich mal in dieses Vorbereitungsthema reinspringen. Du hast gerade gesagt, die mentale Komponente ist super entscheidend. Wie bereitet man sich mental darauf vor? Also, weil ich kenne das selber zumindest aus den Ultra-Trail-Rennen. Da ist es ja ein Stück weit ähnlich, nur dann nochmal in einem kleineren Rahmen. Aber ich kann aus der Erfahrung sagen, das, was später im Rennen passiert, wirst du nie so zu 100% vorher schon mal erleben. Heißt, was war da so dein Way to go, sich mental darauf vorzubereiten, auf das, was da dich erwartet?
Ja, also meine Vorbereitung sah so aus. Ich habe mich natürlich mit Büchern eingedeckt zum Thema Psychologie. Dann habe ich mir ganz real Videos angeschaut von Leuten, die jetzt nicht nur erzählt haben, das ist Sonnenschein, Urlaub und Entspannung. Also ich habe das schon sehr realistisch alles im Vorfeld abgearbeitet. Und ich habe mich eben, wie gesagt, mental vorbereitet. Also das war halt für mich einfach am wichtigsten. Ich habe mir immer wieder gesagt, okay, Robert, du schaffst das, egal was kommt, du wirst da nicht aufgeben oder aufhören oder stoppen. Ich habe mir halt immer gesagt, du bringst das zu Ende. Und egal was kommt, das wird schon gut gehen. Das war immer so mein Credo, es wird schon irgendwie gut gehen. Und das war ja dann auch der Fall. Und das andere natürlich, was mich geprägt hat, ich war ja jahrelang Leistungssportler im Bereich Leichtathletik. Also einfach diese Grunddisziplin schon vorhanden zu haben oder diese Willenskraft, einfach auf ein Ziel hinzuarbeiten und da wirklich alles reinzustecken, bis man das Ziel erreicht hat, das hat mich ja schon in der Jugend geprägt.
Also würdest du sagen, so diese Visualisierung ist eigentlich ein Schlüssel, oder? Sich vorm inneren Auge auch einmal vorzustellen, wie ist es, wenn ich dann diesen Trail abgeschlossen habe?
Genau, exakt, da kann ich zustimmen. Ich möchte auch noch ergänzen, also ich habe sowieso eine sehr stark ausgeprägte visuelle Vorstellungskraft und das hat mir auch vermutlich mitunter natürlich auch diesen Kick immer gegeben. Okay, ich habe mir vorgestellt, wie ist es, wenn ich in Kanada dann bin, an der Grenze, in Waterton. Ich habe mir das alles so vorgestellt und ja, das hat mir natürlich auch so einen Push gegeben, richtig, ja.
Gab es mal irgendeinen richtig harten Moment auf einem der Trails, wo du dann genau diese mentale Vorbereitung gebraucht hast? Also wo du dich dann zurückerinnert hast und gesagt hast, okay, das ist jetzt genau so ein Moment, wo ich daheim mir ausgemalt habe, was passiert, wenn ich in so einer Situation bin und dich dann quasi an deine Muster erinnert hast und gesagt hast, okay, deswegen kann ich jetzt durchpushen. Gab es da irgendwas?
Ja, absolut. Also natürlich beim ersten Trail, im Pacific Crest Trail, wir waren ja da in der Sierra Nevada, waren ja auch auf dem höchsten Berg hier, dem Mount Whitney. Das war natürlich sehr schwer, weil wir 2019 ein High Snow Year hatten, also extrem viel Schnee, extrem hohe Wasserstände. Und es ist ja egal, ob das die Flussüberquerungen waren. Also wenn du am Tag deine 10, 12 Flussüberquerungen hast, dann bist du natürlich am Ende fix und fertig.
Klar.
Und das waren Situationen, da musste ich mich natürlich extrem pushen. Genauso da auf dem Mount Whitney hoch. Ich habe ja noch nie zuvor in meinem Leben irgendeinen Berg bestiegen.
Ah, okay.
Krass. Genau, richtig. Ich wusste ja auch gar nichts von dem Mount Whitney im Vorfeld. Das haben mir dann die Jungs, also mit denen ich bis jetzt unterwegs war, ich hatte ja einen Franzosen kennengelernt, ja, der hat mir dann halt das erzählt, ja, da können wir auf Mount Whitney hoch, ne? Und ich google dann so ein bisschen, wo wir nur geschafft waren, 4000 Meter, höchster Berg von Amerika. Ich dachte schon, ich muss die Tour abbrechen und zurückgehen.
Ja.
Also da hatte ich echt die Hosen voll. Aber ja, wie gesagt, ich habe mich dann der Angst gestellt. Aber da hochzukommen war natürlich extrem schwer wegen dem Schnee. Und da musste ich mich auch pushen, ganz klar. Also da hochzukommen, das war ja, das ging ja nicht jetzt einfach nur so, sondern da musste ich mich extrem pushen. Beim zweiten Trail, beim Appalachian Trail, da hatte ich jetzt gezielt, ja gut, das war vielleicht der Endpunkt, der Mount Katahdin. Da muss ich natürlich hinzufügen, da hatte ich mich kleidungstechnisch ein bisschen verkalkuliert, um nicht zu sagen, es war sehr kalt. aber da musste ich mich pushen, dass ich auch da nicht sage, nee, Robert, dreh jetzt einfach um, bevor du da oben noch an Unterkühlung irgendwie krepierst.
Ja.
Ja, und beim letzten Trail, ganz klar, Colorado, also das hat mir alles abverlangt. Ich war bei 4000, 4300 Meter, Grays Peak, Mount Edwards. Und das alles habe ich allein gemacht, weil sich bei diesem Trail leider nicht angeboten hat, dass ich mit jemandem zusammengehen kann. Ja, und das ist natürlich schon, wenn du da tagelang allein unterwegs bist im Schnee und dann wird es immer höher und dann der Wind peitscht dir um die Ohren und dann sollst du da auf den Grays Peak hoch bei 4300. Ja, das waren halt die Punkte, wo ich mir auch gesagt habe, naja gut, jetzt komm, du hast schon so viel geschafft in deinem Leben, zieh das jetzt durch, das wird schon gut gehen. Ich habe natürlich nicht jetzt blauäugig das Ganze gemacht. Also ich bin morgens gestartet, wie damals bei Mount Whitney auch, sind wir ja auch morgens gestartet. Das Wetter hat gepasst und dann bin ich halt da hoch. Also, aber ich musste mich natürlich immer extrem pushen. Das waren so die Momente, ja, da war es nicht einfach. Hat mir auch Angst gemacht. Also ganz klar, dieser Stretch zwischen Mount Edwards und Grays Peak. Meiner Meinung nach müsste man das sperren, weil das lebensmüde ist. Ja, natürlich hatte ich da so meine Phasen, da habe ich wirklich gedacht, also ich habe ja wirklich regelrecht die Hoffnung verloren. Also ich habe mir ja wirklich gedacht, boah, also wenn du da irgendwie nach links oder rechts jetzt irgendwie falsch trittst, dann ist vorbei. Weil das ist ja wirklich eine Kante, also da, wo du lang gehst.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie schaffst du es aber, diese Balance zu halten? Weil wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann bist du ja wirklich extrem entschlossen, diesen Trail durchzuziehen. Hast ja auch gesagt, so, ich bringe das zu Ende, komme, was wolle.
Ja.
Und es gibt ja aber trotzdem Situationen, wo es einfach im Sinne der Gesundheit smart ist, umzukehren, vielleicht auf einen anderen Tag zu schieben oder die Aktion auch abzubrechen. Ich stelle es mir extrem schwer vor, mit der Art von Dedication, die du hattest, da die richtige Balance zu finden zwischen, okay, ich muss halt jetzt mal durchpushen, aber ich kenne trotzdem Grenzen, die dann halt ins Gefährliche rutschen. Hast du ein Patentrezept?
Ehrlich gesagt nicht, Jan. Ganz ehrlich, ich kann dir da keine Antwort drauf geben. Das ist so eine innere Stimme. Das ist
Intuition.
So ein Urvertrauen, was irgendwie über die Jahre kam, einfach aufgrund dessen, weil ich ja mit 14 Jahren schon diese Hirntumordiagnose überlebt habe. Das ist so ein Urvertrauen, das kann man, glaube ich, keinem erklären und da gibt es auch kein Rezept dafür. Also das ist einfach vorhanden und ich muss auch feststellen, in meinem Leben bisher, es hat mich in vielen Situationen durchgebracht und deswegen, ja, bin ich da echt optimistisch. Aber ich kann jetzt niemandem sagen, das eine Ding, wenn du das machst, dann schaffst du das.
Ja, klar. Nee, macht Sinn. Lass uns ganz kurz mal noch switchen auf die anderen Vorbereitungssparten. Klar, ich meine, dass man physisch fit sein muss, versteht sich wahrscheinlich von selber. Auch da denke ich mal, ist einiges an Vorbereitung reingeflossen, oder?
Ja, definitiv. Also Fitnessstudio und regelmäßig Joggen, ja, das waren meine Vorbereitungen.
Ja, ich glaube, das erklärt sich ein Stück weit von selbst. Ich würde eher mal noch gerne so über diesen ganzen organisatorischen Teil sprechen und dann auch nochmal über das Equipment. Der organisatorische Teil, ich kann mir einfach vorstellen, dass da ja schon auch viel dranhängt, allein mit dem Land, USA und so weiter, irgendwie Visa organisieren, wohin fliege ich, wo ist mein Startpunkt, wie mache ich es mit den Unterkünften, mit der Verpflegung und so weiter. Also da ist ja echt krass viel zum Durchplanen.
Exakt.
Wie lange kann man sich so eine Planungsperiode vorstellen, bevor du dann wirklich startest?
Also ist natürlich jetzt individuell. Ich kann nur von mir sprechen. Bei mir hat es jetzt immer zwischen 6 und 9 Monate gedauert. Ja.
Wow.
Also ich habe immer angefangen, also der Vorgang war immer gleich, wenn ich das kurz so erzählen darf. Ich habe immer angefangen mit Videos auf YouTube. Da habe ich mich inspirieren lassen. So, dann habe ich mir Bücher besorgt. Es gibt ja Bücher zu den einzelnen Trails. Dann habe ich mich im Foren immer mit aktiv eingeklinkt. Ich habe dabei Fragen mitgelesen. Ich habe selber Fragen gestellt, habe Antworten bekommen. Dann kam als nächstes immer der Flug. Also den habe ich immer zuerst gebucht, aus strategischer Sicht, weil ich dann gesagt habe, okay, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Wenn der Flug erstmal steht, dann kann ich jetzt keinen Rückzieher machen. Genau, der Flug. Und dann ging es eben über automatisch zur Packliste. Also Equipment, was brauche ich, was muss ich mitnehmen? Für welche Bundesstaaten brauche ich vielleicht unterschiedliche Ausrüstung? Also da, wo viel Schnee liegt, brauchst du ja natürlich dann Spikes oder jetzt zum Beispiel eine Axt. Genau, und ja, und dann stand eigentlich relativ schnell schon immer der Tag vor der Tür, da wo es dann einmal Richtung Flughafen ging und ab, ja.
Mhm. Weil du gerade das Equipment schon angesprochen hast, wie ist es jetzt eigentlich? Du hast ja die unterschiedlichsten Landschaftsformen auf der Strecke. Also man muss sich das immer wieder mal vor Augen führen. Es sind 3.500 bis knapp 5.000 Kilometer auf den unterschiedlichen Trails. Hast du dann teilweise einfach Equipment auch irgendwo wieder heimgeschickt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil klar, wenn du jetzt auf vielleicht einem 100-Kilometer-Abschnitt halt gerade mal einen Eispickel und irgendwie vielleicht dicke Kleidung brauchst und danach bist du aber vielleicht irgendwo wieder in einer gemäßigten Klimazone, wo es halt im T-Shirt und kurzer Hose läuft, dann muss er eigentlich nicht alles immer mitschleppen, oder doch?
Genau, also dass ich jetzt nichts vergesse. Zum einen gibt es diese Angewohnheit, man kann Bounceboxen schicken. Das heißt, ich konnte Sachen vorausschicken.
Okay.
Also ich habe jetzt nicht in New Mexico angefangen, dass ich die Winterkleidung dabei hatte, sondern die habe ich vorausgeschickt nach Colorado.
Yeah.
Genau, das ist das eine. Und das andere ist, es gibt Hikerboxen, das heißt, ja, meistens in Ortschaften oder wo man jetzt automatisch vorbeikommt, in kleinen Communities. Das sind Ortschaften, das heißt, da kann jeder Hiker das reinlegen, was er nicht mehr braucht. Aber er kann sich auch das nehmen, was er seiner Meinung nach braucht. Und so habe ich es auch gemacht. Also cool. Beim ersten Trail noch nicht, da habe ich tatsächlich damals die Sachen nach Hause geschickt für eine Unsumme und dann noch mit Zoll und... Also das lohnt sich von der Summe eigentlich gar nicht.
Ja.
Genau, und ich habe es dann auch so gemacht, also zum Beispiel Stöcke, die habe ich dann reingelegt in die Hikerbox, weil ich bin ja dann immer im Norden angekommen und ich wusste ja, naja, irgendwann brauchen es halt Leute, die nach Süden laufen. Genau, aber genauso habe ich mir auch was rausgenommen. Also das ist so eine Community, ja, geben und nehmen, genau, und das hat super funktioniert. Ja.
Mhm. Kurze Exkursfrage, einfach nur, weil es mich gerade interessiert. Spielt es eigentlich eine Rolle, ob du von Süd nach Nord läufst oder andersrum? Also gibt es da eine Vorgabe oder ist es im Prinzip wurscht?
Also es ist ehrlich gesagt wurscht, je nachdem, was einem besser liegt. Für mich ist es einfach persönlich so gewesen, ich wollte halt immer quasi von unten nach oben.
Mhm.
Ja, genau. Aber im Prinzip entscheidet das jeder selber für sich. Ja.
Okay,
genau.
Okay. Also es gibt jetzt nicht irgendwie eine Vorgabe, dass du sagst, du kriegst diese Triple Crown Auszeichnung nur, wenn du jetzt in die Richtung unterwegs warst.
Nee, erstens das nicht und zweitens, es gibt ja auch diese Permits, also du musst ja auch so ein Permit beantragen und die sind ja schon limitiert. Also ich glaube, pro Tag waren das 50 durften starten. Und das sind jetzt auch nicht von, was weiß ich, über 4 Monate jeden Tag 50, sondern das ist ja schon limitiert, ist so eine Pyramide. Da muss man dann schauen, wo man startet. Aber letzten Endes, wie gesagt, ob du jetzt Nord läufst oder Süd, das bleibt dir überlassen. Du musst halt nur schauen, dass du eben dieses Startdatum dann für dich hast. Weil die jetzt zum Beispiel in Norden starten, die starten ja dann nicht im April oder Mai, sondern natürlich logischerweise später.
Ja.
Genau. Ja. Das ist das Einzige, worauf man achten muss, aber ansonsten entscheidet das jeder für sich, ja.
Okay, macht genau. Sinn. Okay, dann nochmal kurzer Schwank zurück zum Equipment. Gab es so einen Ausrüstungsgegenstand, wo du sagst, hey, auf den hätte ich niemals verzichten können? Der war so das A und O, das dabei zu haben?
Ja, da muss ich mir mal kurz einen Moment nehmen.
Ja, klar.
Nachzudenken.
Können vielleicht auch mehrere Artikel sein oder eine Kategorie?
Also ehrlich gesagt, ja, das war an meinem Handgelenk ein Survival-Armband.
Aha.
Das ist sozusagen die letzte Hilfe, wenn du alles verloren hast. Also wenn du Rucksack verloren hast, wenn du Equipment verloren hast. Das Survival-Armband, das war eben mit einem Band, was man nutzen kann, um Äste zusammen zu knoten, um sich einen kleinen Shelter zu bauen. Es war ein kleines Messer drin, was man ja jederzeit brauchen kann, wenn man was schneiden muss. Ein Kompass, eine Trillerpfeife, Ich glaube, ich hatte 3 Trillerpfeifen. Aus dem ganz einfachen Grund, also der Mensch kann ja länger um Hilfe pfeifen als um Hilfe rufen.
Naja, okay.
Richtig, genau, das hatte ich auch irgendwann mal wo aufgefasst. Ah ja, in Hamburg beim Globetrotter hat mir das mal so ein Autor, der mich beraten hatte, der hat mir das gesagt. Und das fand ich sehr interessant, weil es ja wirklich so ist.
Ja.
Du kannst ja teilweise tagelang um Hilfe pfeifen, aber du kannst nicht tagelang um Hilfe rufen.
Ja.
Genau, und ich hatte 3 Trillerpfeifen und dann natürlich das eine am Handgelenk, da dieses 3-in-1 All-Around, was weiß ich, wie man das jetzt nennt, also Survival-Armband nannte sich das. Und das hat mir auch ein sicheres Gefühl gegeben. Ich habe es zwar nie benötigt, aber das hat mir einfach ein sicheres Gefühl gegeben, weil ich wirklich dachte so, naja gut, wenn du wirklich alles verlierst oder im Fluss davon treibst, dann musst du ja auch einen Rucksack lösen, dass du nicht nach unten gerissen wirst. Aber du hast immer noch dieses Survival-Armband und ja, das wird dich schon irgendwie weiterbringen. Also das war so mein Highlight, ja.
Ja, okay, spannend, okay. Aha. Aber was würdest du sagen, kann man die Vorbereitungen irgendwo ranken, dass du sagst, das Allerwichtigste ist die mentale Vorbereitung, dann die körperliche, dann das Organisatorische, oder ist es einfach ein Zusammenspiel aus allen Komponenten?
Also ich denke, dass das natürlich jeder individuell jetzt beantwortet. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Am wichtigsten ist immer die Vorbereitung. Weil wenn die Vorbereitung schon nicht stimmt, dann läufst du ja schon Gefahr, dass du jetzt im Prinzip nach den ersten 100 Kilometer abbrechen musst, weil dir irgendwas fehlt, was essentiell ist. Also die Vorbereitung und dann als nächstes, ja, das alles zu buchen, also wirklich konkret zu buchen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt den und den Tag, ich mache das und das und da starte ich. Das ist der nächste Punkt. Ja, und so, ich sage jetzt mal, was Ernährung angeht oder jetzt vielleicht auch ein paar Kleinigkeiten beim Equipment, die kann man auch vor Ort kaufen. Also so ist jetzt nicht. Aber Vorbereitung ist das auch ein Ruf für mich, ja, definitiv.
Ja. Okay. Lass uns mal einen kurzen Sprung in deine Vergangenheit machen, weil jetzt haben wir ja schon hier und da was über die Trails gehört und das, was du gemacht hast, und wir werden auch gleich nochmal über die einzelnen Trails sprechen, aber davor ist es, glaube ich, wichtig, dieses Kapitel einmal aufzumachen. Wir haben es im Intro schon gehört und du hast es ja auch schon angesprochen, du hattest mit 14 dann die Diagnose, dass du einen ja fast tennisballgroßen Hirntumor hast. Nimm uns einfach mal kurz mit in diese Zeit. Wie kam das überhaupt auf, das Thema? Warst du vorher komplett gesund und es kam für dich alles überraschend? Erzähl mal ein bisschen.
Okay, also ja, damals war es halt so, ich war 14, ich war, wie gesagt, Hochleistungssportler und es ist natürlich schon aufgefallen bei den Ergebnissen, ich bin immer schlechter geworden. Ich konnte auch nicht mehr das Maximum aus meinem Körper rausholen. Also das war ein schleichender Prozess. Ich würde jetzt mal sagen, über ein Jahr, 2 Jahre. Dann kamen natürlich auch die schulischen Leistungen, die immer weiter in den Boden fielen, weil ich habe gelernt, aber es blieb halt nichts hängen und ich konnte auch bei den Prüfungen dann nicht mehr abliefern. Ja, dann ganz konkret war halt das Jahr 2005, da wo ich dann auch gestürzt bin, also beim Aufwärmen, das was ja auch völlig untypisch ist für einen Sportler. Ich konnte meine Beine nicht mehr kontrollieren oder bei Wettkämpfen bin ich auch gestürzt, einfach weil ich die Kontrolle verloren hatte über die Beine.
Also einfach kognitiv.
Richtig, okay. Genau, exakt. Ja, und dann wurde es halt wirklich monatweise, wochenweise immer extremer. Das ging dann irgendwann so weit, dass ich beim normalen Schulweg gestürzt bin. Ich hatte auch Schwierigkeiten, da wieder hochzukommen. Ich hatte Einschränkungen im Gesichtsfeld, also der Hirntumor saß auf der linken Seite und die linke Gehirnhälfte ist ja für die rechte Körperseite zuständig. Also ich hatte dann eben mit dem rechten Arm Schwierigkeiten, den zu heben. Das rechte Bein war immer unkontrollierbarer. Ja, Kurzzeitgedächtnis war, um das mal zu sagen, eine Katastrophe. Ja, und als das immer extremer wurde, bin ich dann eben, also ich war ja 5 Monate lang in ärztlicher Behandlung. Und wieso 5 Monate lang kein MRT angefertigt wurde in Passau, das kann ich mir heute nicht nachvollziehen, weil in Regensburg, wo ich operiert wurde in der Uniklinik, haben die das ja bestätigt, die Symptome. Das sind ganz klar entweder Epilepsie, Hirntumor oder noch eine dritte Sache, die weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Mhm. Also wie man mich 5 Monate mit diesen Anzeichen und Symptomen behandeln kann, ohne ein MRT anzuordnen, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Letzten Endes habe ich mein Leben meiner Mutter zu verdanken, weil die dann im Klinikum auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, jetzt macht ein MRT, wir warten das nicht mehr länger, jetzt wird das MRT gemacht und das ist dann auch passiert. Also ohne meine Mutter wüsste ich jetzt nicht, wie das ausgegangen wäre.
Ja. Krass, mhm. Okay. Und da wurde dann quasi die Diagnose gestellt. Wie nimmt man sowas auf? Vor allem irgendwo jetzt in der ja irgendwie Teenie-Zeit. Ich meine, klar, du wirst ja selber wahrscheinlich vom Körper her auch schon gemerkt haben, dass irgendwas nicht passt, aber wenn man es dann irgendwo mal schwarz auf weiß hat, dann ist es wahrscheinlich schon erstmal ein Schlag ins Gesicht, oder?
Genau, also du hast recht, Jan. Ich habe natürlich schon gemerkt, dass was nicht mit mir stimmt. Ich wusste halt nur nicht, was. Und naja, als die Diagnose kam, natürlich ist es im ersten Moment ein Schlag ins Gesicht, aber aufgrund dessen, dass es so eine lange Phase der Ungewissheit und Unsicherheit war, war ich einfach froh, dass ich jetzt eine Diagnose hatte. Mhm. Ich war froh, dass die was gefunden hatten. Ich war froh, dass das geklärt ist, was es ist. Und ja, ich war auch irgendwo dann optimistisch, binnen kürzester Zeit. Also natürlich für meine Eltern nicht nachvollziehbar. Ich meine, ich habe im Rettungswagen gesessen, Richtung Regensburg, Blaulicht, Sonderfahrt und habe gestrahlt. Da sagt ja jeder eigentlich, ist der komplett bescheuert. Aber ich war halt wirklich, wie gesagt, ich war einfach froh, okay, da ist jetzt was, wir wissen, was ist, wir wissen, was gemacht werden muss. Und in letzter Instanz natürlich über 14, ich denke mal, ich war mir der Risiken nicht wirklich bewusst. Also ich kannte das ja immer nur aus Filmen, ja, Hirntumor, oh, Hilfe, schlimm, Tod und was weiß ich. Aber ich hatte ja keinen wirklichen Bezug dazu oder keine Berührungspunkte. Mhm. Genau. Und ja, ich war dann einfach froh, dass was gefunden wurde und dass ich jetzt nach Regensburg kam. Da wurde gleich alles eingeleitet und ja.
Und dann gab es eine OP, die auch ziemlich lange gedauert hat, wenn ich das in den Recherchen nachvollziehen konnte. Da ist zum Glück dann alles gut gegangen, aber auch sowas hat er eigentlich extreme Risiken, oder?
Ja, um da ein bisschen Struktur reinzubekommen. Also zum einen saß der Tumor ja auf dem Abfluss vom Hirnwasser.
Okay.
Das heißt, ich hatte ja schon einen Druck von 30 Bar. Ein gesunder Mensch hat 10 Bar. Also dass man das mal ein bisschen einordnen kann.
Okay, krass.
Genau. Also da hätte jetzt nicht mehr viel gefehlt. Und wir haben uns natürlich erkundigt, was die Folgen gewesen wären. Also der Tumor hätte dann das Kleinhirn nach hinten geschoben. Dann wären halt nach und nach alle Funktionen, Körperfunktionen ausgefallen. Also es wäre ein sehr elender Tod gewesen. Genau.
Ja.
Ich kam halt dann, wie gesagt, von Passau direkt mit dem Krankenwagen, Rettungswagen einmal nach Regensburg. Die haben gleich eine Drainage gelegt, dass das Hirnwasser abfließen kann. Da kamen ja, glaube ich, mehrere Liter raus. Also völlig verrückt, wo das eigentlich alles Platz hat.
Ja.
Weil das Hirn ist ja jetzt kein elastischer Muskel oder irgendwas, sondern das ist ja ein Knochen, geschlossen.
Ja.
Also ja, anyway, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin bis heute noch völlig neben der Spur, dass ich das so überlebt habe. Ich meine, ich sitze jetzt hier in meinem Podcast mit dir
ja. Und
eigentlich müsste ich ja, glaube ich, was weiß ich, schwerst pflegevoll geworden sein. Also ja. Ja, aber wie gesagt, in Regensburg, also dann, nachdem das mit dem Hirnwasser geklärt war, folgte auch die große OP, genau, das waren 9 Stunden ungefähr. Ja, die haben sich halt auch durchgearbeitet. Ist ja auch ein Prozess. Da waren auch mehrere Teams beteiligt. Aber uns ist natürlich auch ein Stein vom Herzen gefallen, als es dann hieß, der ist gutartig. Genau. Folgeschäden, ganz klar, sind natürlich geblieben. Aber ich denke mal, jeder, der vielleicht Kontakt oder Berührung mit dem Thema Krebs hat, der kann das schon nachvollziehen. Also wenn der zumindest schon mal gutartig ist, ist schon mal die Hälfte gewonnen. Und so war es ja auch bei mir. Ich musste natürlich nach der OP wieder lernen zu laufen. Ich hatte Einschränkungen im rechten Bein, auch im rechten Arm natürlich. Das Gleichgewicht halten, also ich, natürlich musste ich alles lernen, aber ich sage rückblickend betrachtet, für die Diagnose von damals sage ich, es ist echt gut gegangen und da bin ich auch echt froh, ja.
Schon krass, also ja. Ich muss sagen, das setzt einfach all das, was dann auch danach kam, nochmal in einen deutlich anderen Kontext. Was ich mich gefragt habe, wie war so der Sprung von Diagnose, dann die ganzen medizinischen Maßnahmen, die gefolgt sind, hin zu ich mache jetzt einen Fernwanderweg. Da ist ja schon so ein bisschen was dazwischen. Also gab es da dann irgendwann einfach den Punkt, wo du gesagt hast, okay, ab jetzt verändere ich mein Leben einfach radikal und dann war das die Folge oder wie kam das zustande?
Also schön, dass du es ansprichst. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen mir zustimmen werden, aber der Vorteil für mich war damals, als ich nach Hamburg gegangen bin, weil in Hamburg oder in jeder Großstadt siehst du einfach die Extreme so nah wie sonst nirgendwo. Auf der einen Seite der Teil, der halt ein entspanntes Leben hat, ja, die halt einfach wirklich tagsüber, keine Ahnung, in irgendwelchen Cafés sitzen und man sieht das ja schon, also einfach ein entspanntes Leben haben. Und der andere Teil, der halt wirklich ackern muss. Und ich habe mir halt immer so gesagt, okay, ich habe das jetzt überlebt, das kann ja jetzt nicht sein, dass ich jetzt 40 Jahre einen Job mache und so tue, als wäre alles in Ordnung und mich in diesem System einordne. Das war ja ein Prozess über Jahre und ich meine, ich erzähle das jetzt so locker flockig, aber das war ja wirklich täglich, wöchentlich, monatlich, über Jahre. Ich habe mich immer damit auseinandergesetzt. Okay, da muss doch noch mehr sein. Da muss doch irgendwie noch mehr sein, außer eben dieses, wie wir ja alle das vorgelebt bekommen, Schule, Ausbildung, Studium vielleicht, dann eben arbeiten, 40 Jahre irgendwie bei einem Arbeitgeber und dann geht man ins Pflegeheim und wartet im Prinzip, bis der Sensemann vor der Tür steht. So, und das war ein Prozess über Jahre und ja, ich kam dann, ich weiß gar nicht mehr wie, ich kam irgendwann mal auf dieses Australien. Ja, da habe ich mich dann dahinter geklemmt und ich wollte das einfach haben, weil ich mir so dachte, na gut, ich habe zwar diesen Hirntumor, aber ich kann ja genauso ein schönes Auslandsjahr haben, jetzt wie vielleicht gesunde Kinder oder Jugendliche. Genau, das habe ich dann einfach gemacht. Das war für mich so der Startschuss eigentlich von allem, was danach folgte. Genau, und als ich wieder zurück war, habe ich mich halt auch wieder mit auseinandergesetzt. Na gut, Robert, was machst du jetzt? Suchst du jetzt wieder einen Job? Habe ich natürlich gemacht, aber nach kurzer Zeit stand natürlich fest, gut, machst du den jetzt 30, 40 Jahre oder wie geht's jetzt weiter? Ja, und dann habe ich natürlich immer Augen und Ohren offen gehalten und bin dann irgendwann eben auf diesen Pacific Crest Trail gestoßen, eben durch den Film und das Buch, weil, ja, und ich war halt immer ein Mensch, also ich habe immer Augen und Ohren offen gehalten. Ich habe mein Umfeld immer anders wahrgenommen. Das sehe ich ja auch heute, wenn ich zum Beispiel in der U-Bahn sitze. 90% der Leute haben das Smartphone in der Hand. Die nehmen ja überhaupt nicht wahr, was links und rechts abgeht. Und ich war halt immer einer, ich habe immer mein Umfeld angeschaut. Ich habe mir immer Fragen gestellt. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Okay, will ich das Leben? Nee, will ich nicht. Gut, was muss ich dann machen? Ja, und so kam eins zum anderen. Und deswegen sitze ich jetzt heute hier und ja, habe das Triple und freue mich natürlich auch über alles, was noch folgt. Ne? Das ist ja jetzt noch nicht das Ende.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt aktuell 34, genau.
Weil es ist ja eigentlich super schön, diese Erkenntnis trotzdem jetzt schon in dem Alter zu haben. Weil man könnte rein theoretisch auch jetzt meinen, wenn man dir zuhört und man hat jetzt nicht unbedingt ein Bild vor dir, dann könnte man ja auch meinen, naja, okay, jetzt weiß nicht, bist du halt irgendwie schon eine etwas ältere Generation, hast irgendwie viel reflektieren können und hast jetzt diese Erkenntnis. Aber jetzt kann man ja wirklich sagen, hey, super, du hast ja wirklich einen Großteil deines Lebens auch noch vor dir und hast diese Erkenntnis schon mal gehabt, ist ja perfekt.
Ja, da muss ich aber auch ganz klar hinzufügen, also ohne diese Diagnose, ohne diese Phase und ohne diesen Hirntumor, wäre ich ja nie zu dieser Erkenntnis gekommen. Also natürlich ist Krebs erstmal was, keine Ahnung, ja, Negatives und jeder hat Angst und hatte ich auch, keine Frage, aber ich bin heute mit 34 wirklich an dem Punkt, dass ich sage, Gott sei Dank habe ich die Diagnose bekommen, weil ich mir hundertprozentig sicher bin, ohne diesen Tumor wäre mein Leben so verlaufen wie leider bei den meisten Menschen. Also so dieses Vorgefertigte, ja, Schule, Studium, Ausbildung, Arbeit, Pflegeheim, Tod. So jetzt mal die Kurzform.
Ja.
Und dazwischen ist auch ganz viel Leere. Ja, und die versuchen halt irgendwie alle irgendwie mit auch Konsum zu füllen. Aber ich muss wirklich sagen, zusammenfassend, ich bin froh, dass ich diesen Tumor bekommen habe. Weil ohne diesen Tumor wäre ich nie diesen Weg gegangen. Und ich hätte mich auch nie mit solchen Fragen so intensiv auseinandergesetzt. Ganz klar.
Ja, glaube ich dir. Ja. Aber Chapeau, dass du da jetzt stehst, wo du stehst. Ich glaube, da gehört trotzdem einfach sehr, sehr viel Selbstreflexion dazu. Ja, wolltest du noch was ergänzen?
Ja, wenn ich noch kurz reincrashen
darf. Ja, klar,
also,
voll.
Es soll jetzt nicht so aussehen, als wäre irgendwie nach dem Tumor mein Leben ein einziges Highlife gewesen. Also ich habe natürlich noch Phasen gehabt. Möchte ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber es war nicht einfach. Also natürlich immer wieder nach dem Trail arbeitslos und dann wieder einen neuen Job suchen oder davor diesen Mut zu haben, na gut, ich weiß nicht, was danach kommt, wie es weitergeht. Da gehört natürlich viel Mut und Courage dazu und es war nicht einfach, aber ich kann heute wirklich sagen, es hat sich gelohnt. Und da kann ich natürlich auch Menschen da draußen schon, vor allem jungen Menschen, den Tipp geben, einfach mal mutig sein. Man muss nicht immer wissen, was folgt oder wie es weitergeht. Das ist überhaupt nicht wichtig. Einfach mal mutig sein, das machen, was man wirklich machen will. Und der Rest, der kommt von alleine. Es werden sich Wege und Lösungen automatisch zeigen. Also so ist es ja bei mir auch. Ich meine, es hat sich ja jetzt auch alles gezeigt. Also das mit dem Triple oder was jetzt danach noch folgt. Jetzt habe ich wieder neue Ziele, auf die ich hinarbeite. Wie gesagt, es kommen automatisch Lösungen. Einfach Vertrauen darauf, dass alles gut wird. Und ja, nicht so viel immer negativ denken, das ist nicht gesund und nicht förderlich, ja.
Ich wollte es eigentlich zum Schluss ansprechen, aber dann, weil wir es gerade davon hatten, gar kein Problem. Was steht denn so an? Was hast du für neue Pläne? Kannst du schon was verraten?
Ja, ja, klar, logisch. Da kann ich offen drüber reden. Also ich habe natürlich der Kilimanjaro angelächelt. Dann natürlich der Aruaki in Neuseeland. Ich war ja in Australien, nach Neuseeland habe ich es leider nicht mehr geschafft, aber der hat mich natürlich auch angelacht. Der Mont Blanc, der ist allerdings eine andere Nummer, den möchte ich mir ein bisschen für später aufheben. Was haben wir noch? Achso, in Japan, der Mount Fuji. Also ich habe da schon noch Ziele. Oder auch in Amerika. Jetzt beim letzten Trail bin ich darauf gestoßen. Es gibt diesen Trans-America Bicycle Trail. Einmal von der Ostküste zur Westküste oder Westküste zur Ostküste. Da habe ich noch nie von gehört. Ist einzig und allein durch Zufall entstanden, dass ich da in Amerika von gehört habe. Und ja, also da kommt noch einiges. Wie gesagt, ich bin 34. Das war noch nicht das Ende, ja.
Ja, sehr, sehr cool. Dann lass uns nochmal ganz kurz zurückspringen zu den Trails, weil ich würde gerne einfach allen Zuhörenden nochmal ein bisschen Einblick geben in die einzelnen Trails, weil man spricht jetzt über den Triple Crown Hike und quasi die Trailnamen, aber fangen wir einfach mal bei deinem ersten an, beim Pacific Crest Trail. Wie würdest du jemanden, der noch nie davon gehört hat, den Trail beschreiben? Also wie ist die Charakteristik? Vielleicht auch, wo ist Start- und Endpunkt gewesen, dass du da einfach nochmal ein bisschen Einblick gibst?
Ja, klar, gerne. Also zunächst einmal startet das Ganze natürlich an der Grenze zu Mexiko im Süden. Ich bin damals nach San Diego geflogen. Dann zum damaligen Zeitpunkt gab es noch einen Host, also einen Trail Angel, der hieß Barney Mann. Der hatte den Trailname Scout und der hat jeden von San Diego bei sich zu Hause aufgenommen.
Ja, krass.
Absolut. Wir hatten da eine Community. Jeder ist dort angekommen. Ich glaube, wir waren zum Zeitpunkt, wo ich dort war, gefühlt 40, 50 Leute. Die einen haben im Haus geschlafen, auf dem Boden, die anderen im Garten.
Alle bei ihm?
Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie viele hundert oder sogar schon tausende von Menschen, der da aufgenommen hat. Ich meine, die sind jetzt umgezogen nach an die Ostküste zu seinen Kindern, aber ist jetzt egal. Zu meinem Zeitpunkt hat es das noch gegeben. Das war wirklich der Hammer. Da hatte ich auch den Franzosen kennengelernt, den Bernard. Genau, und da hat sich eins mit dem anderen irgendwie gefügt. Also der Franzose, der hat ja auch schon hier in Frankreich die Pyrenäen wandertechnisch unterwegs. Dann ist er schon Triathlon gefahren, unzählige. Er hat den Ironman auf Hawaii gemacht, was ja als einer der härtesten Wettbewerbe der Welt gilt. Ja, und da hat sich das einfach ergeben. Also wir haben dann so eine Symbiose gehabt, wir haben uns super verstanden und dann haben wir auch 80% ungefähr zusammengewandert. Zur Landschaft und Umgebung an sich, klar, Kalifornien, der Süden, der war Wüstenlandschaft. Es war sehr heiß, Wasserknappheit, umso weiter nördlich wir gekommen sind, hat das natürlich zugenommen, also abgenommen, muss ich sagen. Der Norden von Kalifornien, der wurde dann schön grün. Wir sind dann auch richtig schön im Frühling reingewandert und im Sommer, also richtig tolle Vegetation. Oregon war sehr flach, also wer einfach mal ein bisschen wandern möchte und sich nicht zu sehr anstrengen möchte, einfach mal nach Oregon fliegen, einmal durchwandern, gar kein Problem. Also das war wirklich flach, das könnte man, weiß ich nicht, vielleicht auch in 10 Tagen schaffen. Ist jetzt egal, aber das ist wirklich vielleicht auch was für Anfänger. Das ist echt gut geeignet, der Abschnitt in Oregon, genau.
Okay.
Mhm. Und Washington, klar, es gab da wieder die Kaskadenkette. Also das war dann schon auch wieder anspruchsvoll, sehr felsig, steinig. Es ging auch wieder in die Höhe, also ordentliche Höhenlage hatten wir. Schnee war mit dabei, logisch. Und ja, der Endpunkt war halt dann natürlich in Kanada. Ich weiß das ja heute noch. Also dieses Monument, man hat ja im Süden das Monument und im Norden, also die beiden Start- und Endpunkte. Und ja, ich bin halt da auch dann durch den Wald gewandert und man schaut ja immer auf den Boden, ne, wegen Steine oder Wurzeln. Ja, und dann gehe ich so und dann plötzlich steht das Monument vor mir. Und habe ich mir damals so gedacht, hä? Ist jetzt echt schon vorbei? Ist jetzt echt schon der Trail vorbei? Scheiße.
Das.
Also es gäbe dann noch den Great, keine Ahnung wie der hieß, der geht bis nach Kanada weiter, was weiß ich, nochmal hier ein paar hundert Kilometer. Aber ja, ich dachte mir dann echt so, wow, okay, jetzt ist echt vorbei, krass. Ja, und auf dieser ganzen Reise natürlich, ich habe unzählige Tiere, also die heftigste Begegnung war natürlich ein Berglöwe in Washington. Ich kann mich auch deswegen an die Kilometerzahl erinnern, weil es halt einfach eine Gerade war, 2200 Meilen. Und das war genau der Punkt, einen Tag davor hatte ich mich von diesem Bernard getrennt, also der musste zurück nach Frankreich, angeblich zur Air Force. Ob das jetzt motivationstechnisch der Grund war oder jetzt wirklich die Air Force, das weiß ich nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall, als ich dann weiter bin, ja, bin ich halt wieder so gewandert und ich schaue wieder so auf den Boden, ne, wegen Steine, Wurzeln und da war so eine leichte Anhöhe, die ging dann so links rüber. Ja, und dann schaue ich so, also ich habe es ja erst gar nicht wahrgenommen, das passiert ja alles in Bruchteilen von einer Sekunde. Und ich schaue und ja, dann habe ich gemerkt, hey, irgendwas stimmt doch jetzt nicht. Und dann schaue ich und dann ist auch wieder ein Bruchteil von einer Sekunde, schießt mir durch den Kopf, hey, das ist jetzt kein Rind, das ist kein Reh, das ist kein Hirsch, das ist kein Bär, nee, ein Bär ist auch nicht, auch wenn ich es gern hätte. Ja, was ist das denn? Ja, und dann dreht er sich, also der stand im Hinterteil zu mir und dann hat er sich so langsam umgedreht und stand mir so gegenüber. Also das ist ja alles im Bruchteil von einer Sekunde abgelaufen.
Ich dann gab es einen Stare-Down.
Ja, also wir hatten dann Face-to-Face-Blickkontakt und ich war ja wie versteinert. Ich konnte, selbst wenn der mich angegriffen hätte, keine Ahnung, ich konnte überhaupt nichts. Ich war ja fix und fertig.
Ja.
Naja, aber es ist friedlich verlaufen. Wir hatten einfach Blickkontakt und ich werde das auch nie vergessen und aus dem Kopf bekommen. Dieses dominante, überlegene, der war ja nicht aggressiv, aber der hat einfach den Gesichtsausdruck gehabt. Dieses, er ist hier Chef und was mache ich hier eigentlich?
Ja, ist ja auch so.
Ist auch so, aber das war echt. Ah, das war mega. Ich habe mich danach erstmal erholen müssen.
Ich
habe ein paar Minuten für mich gebraucht und auch dann, als ich langsam wieder losgelaufen bin, habe ich gefühlt alle 10 Meter hier zurückgeschaut, ob der irgendwo noch, also ich war erstmal fix und fertig. Aber das war das Highlight auf dem PCT.
Ja, ja, glaube ich, kann mir vorstellen. Vor allem in dem Moment, wenn man dann auch da auch noch sogar alleine ist und es mit niemandem gerade irgendwie teilen kann. Das ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie sagst, ey, voll klasse, oder? Und dann fängst du an, darüber zu reden, sondern du musst es ja irgendwie erstmal mit dir alleine ausmachen.
Ja. Ja, das ist wirklich der Punkt. Also es musste offensichtlich so sein, die ganze Zeit, wo ich mit ihm gewandert bin, nix. Und dann genau einen Tag später steht das Ding vor mir. Also keine Ahnung, das war irgendein Zeichen von oben, ich weiß es nicht.
Ja, wow.
Also,
ja. Coole Erfahrung.
Ja.
Lass uns mal auf dem CDT, also Continental Divide Trail, springen. Mhm. Das ist ja eigentlich so der längste und anspruchsvollste, oder?
Ja, absolut. Also kann ich bestätigen, ja.
Mhm. Einfach von den Gegebenheiten her oder was macht ihn so anspruchsvoll? Verschiedene Wetterlagen?
Also natürlich zum einen die Distanz, er ist ja der längste, das ist ganz klar. Aber natürlich auch Colorado, also die ganzen Höhenmeter, was wir in Colorado gemacht haben oder was ich in Colorado gemacht habe. Dann plus diese schwierige Situation mit den Schneefeldern, da kommst du ja kaum voran, vor allem ab nach 12 Uhr nicht, weil der Schnee schmilzt. Ja, dann hat man noch Great Basin in Wyoming, das ist ja ungefähr so wie Wüste, also extreme Hitze wieder. Oder im Süden noch, New Mexico war ja auch Wüste, extreme Hitze. Du hast schon recht, diese Vegetation, diese unterschiedliche einfach, das muss erstmal echt mit klarkommen. Dann natürlich auch die Verpflegung. Aufgrund der Distanz von diesen ganzen Verpflegungsmöglichkeiten hast du ja dann nicht jetzt alle 2-3 Tage die Möglichkeit, wie auf dem Appalachian Trail, einfach mal jetzt irgendwo in eine Ortschaft zu gehen und die Proviant zu kaufen, sondern du musst halt da wirklich planen. Und wenn etwas dazwischen kommt, dann brauchst du auch ein Backup, weil wenn du dich jetzt verletzt oder langsamer wanderst, wie es in Colorado war wegen Schnee, dann musst du ja ganz anders planen. Ja. Also ich hatte ja dann auch 2-3 Tage Backup mit dabei. Oder jetzt, wie es in New Mexico war, hier literweise Wasser mit mir rumgeschleppt, war ja gar nicht geplant.
Wie viel Gewicht hast du immer so dabei gehabt im Schnitt?
Kannst also sagen? Im Schnitt, ich glaube, das ohne Nahrungsmittel war aber 15 Kilo. Mit Nahrungsmittel dann bei 17, je nachdem 18 Kilo. Boah. Ja, und dann noch das ganze Wasser in New Mexico. Also ich glaube, zu Spitzenzeiten hatte ich schon 19 Kilo auf dem Rücken, definitiv.
Boah, ja. Schon viel.
Ja.
Okay. Und Appalachian Trail ist vom Streckenhöhenmeterverhältnis her eigentlich so der steilste, oder? Weil es ja eigentlich die kürzeste Strecke, aber wenn ich es richtig recherchiert habe, die meisten Höhenmeter.
Genau, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Also wenn du das recherchiert hast, ja, dann ist das so.
War es von deiner Wahrnehmung her? Also hattest du das Gefühl, du bist da am meisten steil bergauf?
Puh. Also ganz ehrlich, bei meiner individuellen Wahrnehmung, nein. Okay. Hatte ich nicht.
Das ist ja der an der Ostküste, ne?
Das ist der an der Ostküste, genau. Richtig. Der durchs Appalachengebirge, Bergkette geht, genau. Bei dem war einfach der Punkt jetzt für mich, ich will das jetzt nicht runterspielen, aber aufgrund von dessen, dass ich eben die PCT hatte mit 4270 und wusste, dass der CDT 5000 hat, war das für mich mehr so ein Job.
Ja.
Also das muss jetzt gemacht werden.
Ja.
Aber ich könnte zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen, dass ich da Phasen hatte, die irgendwie aussichtslos gewesen wären oder auswegslos. Klar, das eine stimmt natürlich mit den Höhenmetern. Und was mich auch verwundert hatte, dass da diese Abschlussquote so gering ist. Also geringer als beim PCT.
Okay.
Wobei ich eigentlich dachte, der ist ja kürzer. Also eigentlich müssen die Leute doch da viel eher ankommen im Norden.
Ja.
Aber es scheint wohl echt dieser Punkt zu sein mit diesen Höhenmetern. Und es gab ja auch so einen Abschnitt, der hieß ironischerweise Rollercoaster. Da geht es ja nur hoch und runter und du denkst ja echt irgendwann nur noch, also wann geht es mal wieder normal weiter? Also ich denke in der Summe, klar, ist das schon eine anspruchsvolle Geschichte, aber von allen drei muss ich sagen, war der AT für mich der einfachste. Ja.
Okay. Mhm. Ja, spannend. Wie läuft es eigentlich ab mit dem Übernachten? Also du hast ja wahrscheinlich schon noch ein Zelt dabei, schläfst viel draußen, aber nicht nur, oder?
Exakt, also ich habe, beziehungsweise jeder hat da ein Zelt mit dabei, Isomatte, je nachdem. Zu, ja, 70-80% habe ich natürlich draußen geschlafen in der Wildnis. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeiten dann bei Ortschaften oder es gibt in Amerika dieses KOA, Camp of America, das sind so Campingplätze, die sind sehr weit verbreitet. Da kannst du halt duschen, Wäsche waschen und das Ganze für $30. Also sehr günstig im Vergleich zu Hotels. Und du musst ja auch regelmäßig jetzt in der Ortschaft und du musst dich ja duschen. Also zumindest für mich war das wichtig, weil das ist ja auch wichtig für die Motivation. Also, dass du hin und wieder eine Dusche hast, dass du hin und wieder auch mal Wäsche waschen kannst und nicht daherkommst wie, ja. Also, genau, das war halt der Punkt und das war im AT aber definitiv gegeben. Das konntest du im Prinzip alle 3 Tage im Schnitt, ja.
Okay. Mhm. Wie viele Paar Schuhe bist du durchgelaufen? Weil ich muss dazu sagen, deswegen kommt die Frage, ich habe mir mal angeschaut, wer gerade die FKT, also die Fastest Known Time für diese Triple Crown hält. Und das ist tatsächlich auch ein Ami, der das alles quasi in einem Kalenderjahr gemacht hat. Und ich glaube, er hat für alle 3 Trails irgendwie 236 Tage gebraucht oder so.
Völlig krank.
Ja, ja. Und der hat irgendwie, glaube ich, pro Trail 15 Paar Schuhe oder sowas gebraucht. Gut, er war auch mit mehr Lauf-Trailrunning-Schuhen unterwegs. Aber deswegen interessiert es mich bei dir.
Also schön, dass du es ansprichst, genau, man muss halt da unterscheiden. Ich habe auch viele getroffen, die haben diese Trailrunner. Das sind im Prinzip wie Turnschuhe und da ist auch nicht verwunderlich, meiner Meinung nach, dass die da 5-6 Paar brauchen. Ich bin immer mit richtigen Wanderstiefeln gewandert.
Mhm. Knöchel hoch, oder?
Absolut, richtig. Und ich bin jetzt beim letzten Trail zum Beispiel, da habe ich 3 Paar gebraucht. Wichtig war für mich einfach immer diese Stabilität, wie du schon gesagt hast, beim Knöchel. Und ja, ich bin dann mit 3 Paar ausgekommen. Muss aber auch sagen, dass ich das schon aufgrund der finanziellen Situation schon geschaut habe, dass ich die 3 Paar wirklich bis zum Maximum auch genutzt habe. Ja, weil ich meine, wenn du dort 5 Paar brauchst, dann zahlst du ja da auch nochmal locker deinen $1,000 oder $1,500 für die Schuhe.
Ja, das wäre nochmal eine Anschlussfrage gewesen. Ich glaube, das ist für viele immer so ein Punkt. Es ist so ein langer Traum, glaube ich, für viele. Und dann kommt immer so dieses finanzielle Thema, allein ja mal den Flug zu machen, dort vor Ort dann das ganze Equipment zu haben und so. Wie hast du es angestellt?
Ja, also wenn ich noch ganz kurz darf, gleich komme ich zu mir. Ich habe da wirklich Amerikaner getroffen, die haben Kredite aufgenommen, $20,000-$30,000 für so einen Trail. Das musst du dir mal reinziehen. Also gut, bei mir war es jetzt so, ich musste natürlich auch eine gewisse Summe vorhanden haben, aber ich habe mir immer so ein Limit gesetzt, $150 die Woche. Mhm. Ja klar, waren es auch mal $200, es waren auch mal $250, aber ich bin auch mal hingekommen mit $100, $120. Aber so 150 war für mich so der Richtwert und da musste eben Nahrungsmittel drin sein. Mhm. Wenn ich mal eine Unterkunft hatte, die musste drin sein. Deswegen habe ich nie in einem Hotel geschlafen, die $100, $150, $200 kosten. Weil das wäre finanziell, also da musst du ja wirklich einen Kredit aufnehmen. Ja. Ich habe immer diese KOAs aufgesucht, $30. Mhm. Oder es gab auch mal Möglichkeiten, wo man umsonst schlafen konnte. Und ja, das ist halt wichtig. Weil ansonsten, wie gesagt, der finanzielle Punkt, ich glaube auch, dass das bei vielen Menschen, vor allem bei den jungen Wanderern, wirklich ein Loch reißt. Ja. Das habe ich ja beim ersten Trail auch gemerkt, beim PCT. Das habe ich auch unterschätzt. Also das muss man wirklich kalkulieren und da muss man auch eisern bleiben und sich ein Limit setzen, weil das artet sonst aus.
Mm, glaube ich.
Und ich wollte jetzt wirklich auch keiner sein, der da jetzt extra einen Kredit aufnehmen muss. Und klar, hast ein schönes Erlebnis, Abenteuer, aber danach bist du erstmal damit beschäftigt, den Kredit abzuzahlen. Also das, nee, das ist, da kann ich definitiv sagen, also Limit setzen und ordentlich kalkulieren.
Ja. Okay, und du hast es dann aber jetzt für dich tatsächlich einfach irgendwie hinbekommen mit Ersparnissen und einem sparsamen Lebensstil, das irgendwie zu finanzieren? Oder hattest du auch irgendwelche Sponsoren?
Also ich fange von vorne an. Natürlich, ich bin Minimalist. Aufgrund dessen konnte ich immer ein bisschen was zur Seite legen. Ich habe viel gespart. Dann habe ich Unterstützung von meinen Eltern immer bekommen, also bedingungslos. Ich habe die bis heute ja nicht gefragt, was die sich eigentlich dachten, wo ich damals gesagt habe, ich möchte den ersten Trail gehen mit 4270 Kilometer. Die haben das nie hinterfragt, die haben mir vertraut und die haben mich immer unterstützt. Da bin ich auch absolut dankbar. Und die dritte Instanz ist natürlich die Bayerische Krebsgesellschaft. Die haben mich jetzt beim letzten und vorletzten Trail unterstützt, den cool. Appalachian Trail und CDT. Ja, und ich denke, in der Summe ist das eben dann der Punkt, wie man sowas schaffen kann. Ja.
Sehr schön. Robert, ich hätte zum Abschluss noch 3 Fragen für dich, die mich wirklich ziemlich interessieren.
Mhm, okay.
Zum einen, gab es irgendwas, was das Fernwandern dich für dein jetziges Leben noch gelehrt hat? Wo du sagst, das nimmst du einfach in alles, was jetzt noch kommt, mit.
Ja, definitiv Bescheidenheit.
Ja?
Ja, Bescheidenheit. Und wirklich dankbar zu sein für kleine Dinge. Weil ich hatte wirklich Todesangst. Und wenn du erstmal mit dem Tod, also wurde ich ja auch mit 14 schon konfrontiert, aber wenn du erstmal mit diesem, also mit einer Nahtoderfahrung konfrontiert bist, dann lernst du wirklich die kleinen Dinge zu schätzen. Mhm. Also Bescheidenheit und Dankbarkeit und kleine Dinge schätzen, ja. Das nehme ich mit und bin ich auch froh, dass ich das mit 34 gelernt habe, weil ich hoffe, ich habe noch viele Jahrzehnte vor mir und ich denke, dass das auf jeden Fall mein weiteres Leben positiv bereichern wird.
Ja. Ja, glaube ich auch. Wie würdest du für dich Freiheit beschreiben?
Ja, Freiheit, den Mut haben, einen eigenen Weg zu gehen, den Mut haben, eigene Ziele zu verfolgen. Und auch mal ein bisschen so von den gesellschaftlichen Vorstellungen oder diesen Werten abzuzweigen, also mal ein bisschen auszuscheren. Also wirklich, klar, vielleicht wirkt das bei der einen oder anderen Person als egoistisch, aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich auch ein bisschen auf sich fokussiert, sich nicht von dem ganzen Lärm um einen herum immer beeinflussen lässt. Genau, das wären jetzt so die wichtigsten Punkte, ja.
Mhm. Ja, macht sehr, sehr viel Sinn in meinen Augen. Mhm. Und meine letzte Frage an dich wäre, ich glaube, von dir kann man wahnsinnig viel mitnehmen für selber eigene schwierige Situationen. Was würdest du jemandem raten, der gerade einfach eine sehr, sehr harte Zeit durchmacht?
Ja, es gibt natürlich kein Allheilmittel. Also ich kann jetzt nicht was sagen, was auf alle zutrifft. Ja. Jedes Problem ist ja auch immer individuell und jeder empfindet ja auch Probleme unterschiedlich. Aber ich kann so diesen Kernpunkt kann ich schon weitergeben. Also niemals aufzugeben, weil es gibt immer irgendwie eine Lösung, es gibt immer einen weiteren Weg, auch wenn sich der nicht sofort abzeichnet. Ich meine, ich bin das Paradebeispiel jetzt dafür, bei mir hat sich ja auch eins nach dem anderen herauskristallisiert. Und deswegen wäre es wirklich schade, wenn Menschen den Kopf in den Sand stecken und auf unterschiedliche Weise halt das Leben dann beenden oder sich da irgendwie jetzt immer weiter nach unten orientieren. Also es gibt immer Wege, Lösungen, und wirklich dranbleiben, sich nicht unterkriegen lassen oder aus der Fassung bringen lassen, vom Weg abbringen lassen. Selbstvertrauen haben, was man sich vorgenommen hat, wirklich weiterzugehen. Dieses Urvertrauen haben, dass alles gut wird.
Ja, ich glaube, du bist selber wirklich, wie du schon gesagt hast, das allerbeste Beispiel, weil ich glaube, du hast vorhin im Gespräch auch schon mal irgendwann gesagt, wenn dir mit 14 oder 15 nach der Diagnose jemand gesagt hätte, übrigens in, keine Ahnung, ein paar Jahren wirst du 5000 Kilometer quer durch die USA wandern, dann hättest du wahrscheinlich auch gesagt, also in welcher Welt lebst denn du?
Ja, absolut, absolut, ja.
Definitiv. Oder? Und nicht aufgeben hat sich hier bezahlt gemacht, würde ich sagen.
Ja, absolut. Das ist auch jetzt ein sehr schönes Beispiel aus der Praxis. Ich meine, theoretisch kann ja jeder sagen jetzt, hey Leute, gebt nicht auf, ihr müsst euch durchkämpfen. Aber ich bin halt jetzt ein Beispiel aus der Praxis, also hautnah, dass das eben wirklich stimmt. Weil ich bin ja auch nur zu dem Punkt gekommen, eben weil ich nie aufgegeben habe.
Ich würde sagen, genau so lassen wir es stehen. Ich finde es wahnsinnig inspirierend. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ganz, ganz viel Erfolg für alle Bergprojekte, die noch anstehen.
Ja, danke, Jan. Ich danke dir für die Einladung auf jeden Fall und war wirklich toll mit dir. Und vielleicht sehen wir uns nochmal, wer weiß.
Das war die Interviewfolge mit Robert Stipani. Ich finde es immer richtig interessant, wie manche Menschen nach einem sehr, sehr schweren Schicksalsschlag auf das Leben schauen und mit positiver Energie nach vorne gehen. Und ich finde, Robert ist dafür wirklich ein perfektes Beispiel. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen bei der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Bergzeit. Passt auf euch auf. Ciao, ciao, euer Jan.